Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und Bautzus. Guten Tag. Ja, Lars Sebastian, schön euch zu sehen. Ich finde es sehr, sehr nobel von euch, dass ihr extra eure Tennisstunden abgesagt habt, um hier der Podcastaufnahme beizuwohnen. Das ist überragend von euch. Egal, ob es stürmt, regnet, schneit oder tagelang der Strom ausfällt, ihr seid immer zur Stelle. Also dafür erstmal einen Daumen rauf und eine 5-Sterne-Bewertung, würde ich sagen.
Danke dir.
Aber starten wir mal anders rein. Wie geht's euch? Wie habt ihr eure Woche erlebt und verlebt?
Möchtest ja, du, ich Lars? Bin ja gerne. Ich bin ganz zufrieden. Also wenn wir es jetzt mal nicht so privat halten, da bin ich auch zufrieden. Aber das war eine gute Woche. Es freut ein Jahr und wir waren uns ja einigermaßen einig, dass die Voraussetzungen für einen guten Jahresstart und für eine gute Börse gegeben sind. Und wir haben in einigen Indizes neue Allzeithochs gesehen. Und eigentlich verläuft der Jahresstart doch so, wie wir uns das bisher gewünscht haben. Also insofern, ja, wunschlos glücklich traue ich mich in dieser Welt nicht mehr zu sagen. Aber was die Börse angeht, alles gut soweit. Jetzt muss nur noch Krypto durchziehen.
Ja, das wird aber, denke ich, noch. Also ich muss sagen, ich hatte in einem meiner letzten Videos gesagt, wo ich so ein Fazit für 2025 gezogen habe, was Performance der Depots angeht, dass ich ob der guten Performance vom letzten Jahr schon demütig bin und dass es so nicht weitergeht. Aber dieses Jahr hat ja wirklich einen phänomenalen Start. Und ich muss sagen, es wird nicht langweilig. Also wenn ich gucke, was so geopolitisch und weltpolitisch aktuell passiert, also da gehen, die Themen gehen nicht aus und das, sag mal, auch die Nachrichten gehen nicht aus, was mich ja immer so fasziniert, dass man sich in ein Thema dann reingräbt. Also von daher, ich bin top motiviert.
Themen, Sebastian, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ich würde sagen, starten wir direkt rein. Wir sprechen über die Frage, werden US-Aktien langsam gefährlich? Wir werden außerdem diskutieren, warum Silberaktien nicht steigen. Ein Aktienduell haben wir dabei. Die Allianz tritt an gegen die Münchner Rück, zwei deutsche Dividenden-Champions. Bitcoin kommt so langsam wieder in Tritt, aber die Frage steht im Raum, Strohfeuer oder neue Rallye. Die Berichtssaison ist gestartet. Wir sprechen über die größten Überraschungen, die uns da über den Weg gelaufen sind. Wir haben eine Hörerfrage von Bärbel dabei. Wird Zalando zum KI-Gewinner oder Verlierer, fragt sie. Liebe Grüße an dich, Bärbel, und danke für deine Frage. Und dann noch Hims und Hers haben wir außerdem im Gepäck mit der Frage by the dip. Und die Hörerfragen, ja, ihr wisst es mittlerweile nach gefühlt 12 Trillionen Ausgaben, die wir hier aufgenommen haben und immer wieder darauf hingewiesen haben, dass man die Hörerfragen sehr, sehr gerne bei uns in unserer eigenen selbst gebauten By The Dip App einreichen kann. www.by-dip-dip.de. Dort gibt's alle Infos. Dort bekommt ihr übrigens exklusive Videoinhalte, Sprachnachrichten, Artikel, im Plusbereich zumindest, ein Opening Briefing, das seinesgleichen sucht, meiner Meinung nach. Ja, also tummelt euch da einfach mal, ladet euch das Ding runter, probiert's mal aus und ja, damit genug des Selbstmarketings. Lass uns mal rein ins erste Thema. Sebastian, werden US-Aktien langsam gefährlich? Was kannst du uns da nochmal an Kontext bieten?
Ich hole euch mal ab und ich leihe mir mal eine schöne Redewendung von dir, Timo. Du sagst ja immer, damit wir unserer Chronistenpflicht nachkommen, liste ich mal auf, was so seit Beginn des Jahres, also wir sind ja jetzt erst am 16. Januar, wenn wir mal die ersten 1, 2, 3 Handelstage abziehen, dann haben wir noch nicht viele Handelstage und wir haben ja schon eine Menge an Maßnahmen, die in den USA beschlossen wurden. Und genau darauf zielt ja die Frage ab, ob diese Maßnahmen dann dazu führen, dass die US-Aktien zu gefährlich werden oder sind. Was kam alles in diesem Jahr schon über die Ticker? Zum einen am Sonntag US-Zeit oder eher Montag früh, Donald Trump sagt, er hat nichts davon gewusst, aber Jerome Powell hat mit einer Videobotschaft auf YouTube reagiert auf eine Vorladung, die ihm letzte Woche Freitag zugestellt wurde vom Justizministerium, dass er ja beim Ausbau des Hauptquartiers der amerikanischen Notenbank, der Fed, das Budget total überzogen hätte und dass da, das müssen Anwälte und Juristen klären, dann eine Korruption ja vorliegen könnte oder eine Art Veruntreuung oder sonst was. Also ein harter Angriff zumindest gegen den Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank, was es so noch nie gegeben hat. Dann Zweiter Punkt, das haben viele aus den Augen verloren, aber nächste Woche wird es dazu wahrscheinlich News geben, und zwar Lisa Cook. Da hat man ja auch versucht, also eine Mitvorsitzende im Entscheidungsgremium der FED, da hat man auch versucht, letztes Jahr sie herauszuhebeln, indem man ihr eine Art Steuer- und Hypothekenbetrug vorgeworfen hat, weil sie 2 Hauptwohnsitze angeblich angegeben hat. Also auch das wird geklärt. Das heißt, wir haben hier einen nie gekannten Angriff auf die Unabhängigkeit, die Legitimität der FED. Dann haben wir von Donald Trump hat eine Verlautbarung in puncto Deckelung der Kreditkartenzinsen. Kein Amerikaner soll mehr als 10% Zinsen auf seine Kreditkartenschulden bezahlen. Auch ein interessanter Punkt, können wir dann mal noch vertiefen, wer da überhaupt dann noch überhaupt dabei wäre. Dann haben wir ein Verbot zum Kauf von Einfamilienhäusern durch Finanzinstitutionen, also gerade Unternehmen wie Blackstone, die ja große Häuser und Wohnungspakete in den USA halten. Und dann haben wir auch noch den geplanten Aufkauf von Fannie Mae und Freddie Mac, 2 Institutionen im amerikanischen Immobiliensektor. Da will Donald Trump verordnen, dass die beiden 200 Milliarden Dollar ausgeben, um hypothekenbesicherte Anleihen aufzukaufen, um dadurch den Zins zu drücken. Also das sind nur mal ein paar Punkte, die in diesem Jahr wirtschaftsmäßig passiert sind und wo einige, und ich bin mir nicht sicher, ob auch ich das Thema mit aufs Tapet gesetzt habe, weil ich habe immer mehr Fragen auch in der Community gesehen, wo Leute gesagt haben, kann man in Anbetracht all dieser Entscheidungen überhaupt noch in die USA investieren oder werden die USA jetzt zur Gefahr, beziehungsweise US-Aktien? Und da dachte ich mir, lasst uns mal dieses Thema hier diskutieren. Wie ist eure Einschätzung zu den Maßnahmen und wie ist generell eure Einschätzung dazu, was so die Gefahr von amerikanischen Aktien angeht?
Darf ich an der Stelle erstmal hat mir sehr gut gefallen, dass du die Vorstellung, dass die USA sagen, wir brauchen Grönland, wir nehmen es uns, weil wir können. Das tauchte in der Auflistung gar nicht auf. Aber es ist letztlich auch nur eine Randnotiz. Ich meine, wie viele Grönländer gibt es überhaupt? Aber ich würde gerne. 000. Ja, haben wir gerade gelernt, ne? Darf ich mich hinten anschließen? Darf ich erst deine Einschätzung hören, Timo?
Ja, gerne. Sebastian, man könnte übrigens noch reinbringen, dass jeder Bürger außerdem noch eine Zolldividende erhalten soll, also Helikoptergeld. Also wenn man das jetzt einfach mal alles zusammenpackt, also sich nur noch mal vergegenwärtigt. Also Helikoptergeld, Zölle, ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Notenbank, Kreditkartenzinsen gedeckelt, Banken verstaatlichen. Also eigentlich ist ja Donald Trump mal irgendwie mit einem wirtschaftsliberalen Programm angetreten. Also für mich ist das alles, also das hätte auch irgendwie ja im SPD oder die linke Parteiprogramm alles vorkommen können. Also das ist das Gegenteil von Deregulierung und das Gegenteil meines Erachtens auch von Wirtschaftsfreundlichkeit. Und ich finde, dass Jamie Dimon, der neulich auf einer Podiumsdiskussion dazu befragt wurde, da etwas sehr Richtiges aus meiner Sicht gesagt hat. Jamie Dimon meinte nämlich, also im Kontext zur Unabhängigkeit der Fed, aber ich denke, dass man die anderen Maßnahmen, die Trump ergriffen hat bislang oder announced hat, dass man die damit reinzählen kann. Jamie Dimon hat gesagt, also wer so laut und so aggressiv andauernd die Fed angreift und Maßnahmen ergreift, die letztendlich die freie Wirtschaft irgendwie aushebeln, der sorgt eigentlich für steigende Zinsen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was Trump erreichen will. Er will ja sinkende Zinsen haben, er will mehr Geld haben und das zu Recht. Wir haben es hier mehrfach ausgeführt, dass die USA, ich habe das in der Studie von Deloitte gefunden, tatsächlich in diesem Jahr 9 Billionen US-Dollar, was ungefähr einem Drittel der gesamten Staatsschulden der USA entspricht, neu refinanzieren müssen. Ja, und ich würde sagen, wenn er so weitermacht, dann wird das eher nichts. Und noch eins, ich weiß, das ist jetzt ein ziemlich platter Vergleich, aber wenn man die ganze Zeit rumläuft auf einer Party und erzählt, ich bin hier der Beste, ich bin der Tollste, ich bin die Nummer 1, dann sorgt man möglicherweise auch auf der Party genau für das Gegenteil, dass man eben nicht als der Beste, der Tollste und die Nummer 1 wahrgenommen wird, sondern wie ein Trottel. Und das sollte eigentlich Donald Trump bewusst sein und seiner gesamten Administration. Aber jetzt bin ich gespannt auf das, was du sagst, Lars.
Ja, ich hatte ehrlicherweise gehofft, du wärst noch würdest noch schneller deine Kritik äußern hinsichtlich der Investierbarkeit in den USA. Aber man kriegt nicht jede Steilvorlage. Ja, bitte?
Also lass uns gerne gleich auch zu den Aktien kommen. Ich hab da auch einen Punkt, aber ja. Das erstmal vorne rangestellt.
Also ich habe zwei Ebenen. Auf der einen Seite denke ich manchmal, ich mache morgens so meinen Sport, dann beschäftige ich mich langsam mit den Tagesnachrichten und dann fällt mir auf, wie desensibilisiert man mittlerweile ist, ob der Nachrichten, die da auf einen einprasseln. Also auf rein menschlicher Ebene, wenn man das so will, als Vater denke ich, ach, ich hätte manchmal gerne diese behütete Welt der 80er, 90er Jahre zurück, wo in vielen Teilen der Welt alles gar nicht behütet war, aber es fühlte sich hier behütet an. Wir hatten klare Leitplanken, wer gut ist und wer weniger gut ist, zumindest mal für uns. Und ich sehe das äußerst kritisch, was man heute sagen kann, was man heute äußern kann, ohne dass der Rest der Welt da aufmuckt. Auch die Reaktion vieler europäischer Staatenlenker ist nachvollziehbar, weil du letztlich, du hast ihn schon genannt, den stärksten, du willst nicht mit ihm anlegen, aber dieses Opportunistische, manchmal läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Als Anleger sage ich, es gibt da die, ich glaube, dass das kurzfristig weitaus weniger dramatisch ist, was hier passiert, als das auch viele in der Community bei uns immer wieder äußern. Also ich reduziere jetzt meinen Anteil an US-Aktien, die USA werden uninvestierbar. Das glaube ich nicht. Das heißt also, ich reduziere meinen Anteil an US-Aktien nicht. Insbesondere im aktiven Bereich sehe ich einen Großteil der Chancen immer noch eindeutig in dem amerikanischen Markt, weil die entscheidenden Global Player, wenn es um den Ausbau der KI geht, das ist für mich das dominierende Thema, die kommen nun mal aus den USA. Langfristig, das muss uns aber ehrlicherweise jetzt nicht beschäftigen, das muss wahrscheinlich noch nicht mal den langfristigen ETF-Sparer jetzt beschäftigen, glaube ich, dass wenn sich dieser Weg so fortsetzt, die USA einen deutlichen Abstieg erleben werden. Man muss sich einfach nur eine ganz banale Frage stellen. Wenn du heute CEO eines großen Unternehmens bist und du entscheidest dich, wo investiere ich 10, 100 oder 200 Milliarden, kannst du das in einem Rechtsraum machen, in dem sich theoretisch innerhalb von 2 Wochen die Lage ändert? Das heißt, ja, so machen wir das nicht. Da packen wir jetzt Zölle. Das macht unsere heimische Industrie. Entweder ihr arbeitet hier mit uns zusammen und die Trump Foundation muss noch das bekommen. Das ist einfach keine Grundlage. Ich glaube, dass Trump langfristig den USA schaden würde, wenn er denn die Geschicke der USA in den nächsten 5 bis 10 Jahren lenkte. Und das steht ja, Gott sei Dank, noch in den Sternen. Wir gehen mal davon aus, dass die nächsten Wahlen stattfinden werden und dass die dritte Präsidentschaft nicht einfach per Truth Social entschieden wird. Und solange das so ist, gibt es ja auch noch die Möglichkeit der Abwahl. Und deswegen bin ich nicht ganz so pessimistisch, was die langfristigen Perspektiven angeht.
Sebastian?
Also ich würde auch mal unterscheiden, also das, was wir jetzt gerade sehen in den USA, also auch das, was ich jetzt auch bewusst aufgelistet hatte, ist ja auch im Hinblick auf die Midterms im November. Also Donald Trump, was die Kreditkartenzinsen angeht. Und das ist ja eigentlich etwas, weil du sagst, Lars, Donald Trump wird abgewählt. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, er hat eine dritte Amtszeit. Ob wir dann Republikaner bekommen oder Demokraten, werden wir sehen. Aber das, was er mit der Deckelung macht, ist ja eigentlich eine klassische demokratische Vorgehensweise. Also Bernie Sanders hat ihm da schon auf Ex-Beifall gegeben. Und das ist etwas, er hat auch, also das sieht so aus, wir deckeln die Kreditkartenzinsen, aber eigentlich ist ein kleines Sternchen obendran und das steht für 12 Monate. Das ist so der aktuelle Plan. Also er will diese sogenannte Affordability Crisis, dass die Leute das Gefühl haben, sie können sich nichts mehr leisten, das will er natürlich irgendwie lösen und er will zu den Midterms natürlich nicht die Mehrheiten verlieren, wo das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt wird und ein Drittel vom Senat. Und wenn die Demokraten Mehrheiten haben, dann wird Folgendes passieren, die werden wieder ein Amtsenthebungsverfahren wahrscheinlich gegen ihn starten und dann wird natürlich seine zweite Hälfte der Amtszeit, kann er zwar noch was machen, aber die wird natürlich deutlich gebremst durch Ausschüsse, Anhörungen und Untersuchungen. Also ich sehe viele Versprechungen, die jetzt gerade reinkommen mit Blick auf die Midterms erstmal und würde mir da noch nicht so viel denken. Also was Kreditkarten angeht, die Banken haben schon reagiert, die haben gesagt, also so gut wie niemand zahlt 10% in den USA, sogar die Superprime-Leute zahlen mehr und es wird dann darauf rauslaufen, wenn das wirklich kommen sollte, dann werden die ganzen Bonuspunkte einfach zurückgenommen und dann werden wahrscheinlich einfach die Kreditkarten deutlich teurer. Und es gibt so ein Preissystem, wer halt eine schlechte Bonität hat, zahlt mehr. die anderen weniger. Also da wird es Lösungen geben. Und was die Notenbank angeht, das wird auch ein Thema sein, das wird im Mai gelöst sein. Da wird es dann wahrscheinlich keine Diskussion mehr geben. Aber es wird natürlich interessant werden, das finde ich so spannend, wie der nächste Notenbankpräsident, wenn er im Amt ist und unabhängig, dann reagieren wird. Also wird er dann wirklich sagen, okay, wir packen die Zinsen runter und riskieren hier wie in den 70ern eine riesen Inflationsspirale, oder wird doch auf Sicht gefahren und gehandelt? Also ich rechne damit, dass die Fed jetzt nicht die Zinsen auf 1% runterpackt, auf jeden Fall. Und was ich aber sagen muss, ist so, was die so Verbot vom Kauf von Einfamilienhäusern, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil du hast natürlich in den USA durch Blackstone teilweise schon extreme Konzentrationen, wo du als Normalo konkurrierst mit einem Riesenkonzern, der halt massiv Einfamilienhäuser gerade aufkauft. Also ist eigentlich auch ein demokratisches Thema. Deswegen finde ich, Trump versucht so in puncto Midterms gerade auf beiden Seiten, ich lasse dich gleich, Lars, zu fischen, aber ich bin mal gespannt, was in ein paar Monaten oder nach den Wahlen noch übrig bleibt. Also deswegen, ich gebe mal ab an dich.
Lass mich noch eins dazu so nur sagen. Ich fühle mich manchmal wie Gollum, der derart zerrissen ist, weil er Dinge aussprechen muss, die ihm völlig widersprechen. Also ich finde, dass es so etwas wie Wucherzinsen trifft immer die, die sowieso schon in einer Schuldenspirale drin sind. Das zu deckeln halte ich grundsätzlich für richtig. Ich finde, der Kauf von Häusern, den Wohnungsmarkt zu stützen, das finde ich grundsätzlich richtig. Einige dieser Dinge, wenn sie denn nicht dem puren Populismus entspringen würden und ziemlich sicher wieder zurückgenommen werden, die kann ich absolut unterstützen. Und das sage ich hier, obwohl es mir schwerfällt, hier irgendwie eine Sympathie für den Absender dieser Botschaft zu empfinden. Nur, ich halte überhaupt nichts davon, dass ein Mann auf Truth Social sagt, so machen wir das jetzt. So funktioniert das nicht. Ja, und deswegen, egal, selbst wenn die Maßnahme wäre, wir beenden alle Kriege. Ja, ich bin kein Pazifist, aber ich wünsche mir natürlich das. Aber selbst da sage ich, die Gewalt darüber soll, deswegen haben wir ja eine Gewaltenteilung, deswegen leben wir ja nicht mehr in einer Arena, wo jemand den Daumen hebt oder senkt. Und das ist das Verkehrte, dass einer sagt, wir machen das jetzt. Das ist eben das Gegenteil von Demokratie und deswegen stört es mich, obwohl ich mit einigen Maßnahmen die durchaus nachvollziehen kann.
Lass uns mal jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückkommen, Auswirkungen auf Aktien. Also die Ausgangsfrage ist ja, wird es jetzt langsam gefährlich für US-Aktien? Also diese Frage, sind Aktien, US-Aktien uninvestierbar? Die halte ich für Kokolores, weil das ist ja nicht binär. Aber es ist ja schon die Frage, wenn man jetzt neues Geld hat, was vielleicht aus Boni gekommen ist, vielleicht wird eine Lebensversicherung fällig. Also neues Geld, wo investiert man das? Und sollte man da also weiterhin auch noch den Großteil des Geldes dann in die USA investieren? Und ich würde in der Tendenz sagen, dass man das ein bisschen vorsichtiger, dass man da vorsichtiger agieren sollte, jetzt sehr, sehr groß in die USA rein zu allokieren. Denn ich zitiere mal, oder beziehungsweise, ja, nicht ich zitiere, aber ich paraphrasiere jetzt einfach mal zwei Ökonomen und ein Investor, also Ken Fisher, das ist ja ein sehr, sehr großer Investor in den USA, der hat ja das Credo, und das kann ich ehrlicherweise auch nachvollziehen, je weniger der Staat macht, je weniger eine Regierung letztendlich umsetzt, desto besser ist das für den Aktienmarkt, weil dann können irgendwie keine Störfeuer reinkommen. Wir haben aktuell genau das Gegenteil je weniger der Staat macht, sondern wir haben aktuell ziemlich viel, was da einprasselt auf die Aktienmärkte, was sie dann irgendwie informatorisch verarbeiten müssen. Und Punkt Nummer zwei, Stieglitz, Nobelpreisträger, hat gesagt, also die Aktienmärkte, die sind ja nicht wegen Trump gestiegen in den letzten Jahren, sondern die sind trotz Trump sind die jetzt gestiegen, weil hätten wir die KI, das KI-Narrativ oder die KI-Revolution, die KI-Rally, wie auch immer man das nennen will, nicht gehabt, dann wäre eigentlich ziemlich wenig passiert im US-Aktienmarkt. Und damit kann ich auch voll mitgehen eigentlich. Wie seht ihr es?
Also was Stieglitz sagt, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also mir wird jetzt bestimmt gleich wieder in den Kommentaren der Trump-Vorsteher wahrscheinlich vorgeworfen. Aber man muss schon sagen, die aktuelle Trump-Administration hat schon starke KI-Weichen gesetzt Und auch die Big Beautiful Bill Act, der jetzt dann kommt, also wird ja massive Steuerbegünstigungen vorsehen für Unternehmen, die in den USA investieren. Und da werden wir wahrscheinlich noch mehr Wachstum sehen und entsprechend noch mehr. Also ich würde es jetzt nicht ganz so kritisch sehen. Das ist immer schwierig bei Politikern zu sagen, ob jetzt die letzten 12 Monate schon irgendeinen Einfluss darauf hatten. Aber um die Frage zu beantworten, also ist jetzt das, was wir in den USA sehen, gefährlich für US-Aktien? Wenn du die Aktionäre fliegst und die Aktien, also die Aktienmärkte, die steigen, das interessiert gar keinen. Und wenn man den Anleihenmarkt fragt, wo man ja oft sagt, die Anleiheninvestoren wären ein bisschen schlauer, auch da haben wir keine Rebellion. Wir hatten letztes Jahr immer wieder über die magischen Marken gesprochen, bei 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen 4,5%, bei 30-jährigen 5%. Da sind wir entfernt. Also da ist keine Rebellion, da ist momentan nichts vorhanden. Und ich würde jetzt auch nicht 100% in USA investieren. Also mein Gesamtaktienanteil ist so bei knapp 50. Wir sehen auch aktuell eine Rotation, gerade in Schwellenländer. Wir sehen, wie da die Marktbreite deutlich ansteigt, wie gerade in dem MSCI Emerging Markets Index immer mehr Länder auch auf 52 Wochen hoch sind. Also wir sehen, wie sich was rotiert, aber wir sehen immer noch, wie extrem viel Geld trotzdem in die USA reingeht. Das ist vielleicht ein bisschen weniger als früher, aber es sind immer noch gigantische Summen, die da reinfließen. Von daher, die Aktienmärkte und die Anleihenmärkte, die sehen da gar keine Gefahr aktuell in dieser Situation. Also wer sich wahrscheinlich Sorgen macht, ist Gold. Weil man sagt, okay, Angriffe auf eine Institution wie die Fed, das kann Vertrauen erodieren. Das ist nicht sonderlich gut für den Dollar, auch die Schuldenthematik. Aber keiner sieht den Untergang der USA und ich würde jederzeit in die USA wieder investieren. Aber mein Ansatz war schon vor Jahren, nicht alles in die USA, sondern nur einen gewissen Teil. Aber ich sehe jetzt nicht den Grund, dass man sagen sollte, okay, die USA stehen so schlimm da, kein Cent mehr. Also wie gesagt, da vertraue ich auf die Märkte und auch die Anleihenmärkte und die sehen das komplett gelassen momentan.
Sebastian ist ja wahrscheinlich der Einzige von uns drei, der nicht nur investieren, sondern auch noch einreisen könnte. Aber ja. Du kannst es ja dann von vor Ort berichten. Also ich die 50%, das ist keine Absprache, sondern das ist einfach so. Das ist bei mir im Depot auch so. Das ist allerdings der gleiche Anteil, den wir hier auch schon vor 6, vor 12, vor 18 Monaten besprochen haben. Das halte ich nach wie vor für angebracht. Man sieht im letzten Jahr auch, was mal unabhängig, letztlich auch als Folge der Trumpschen Politik, aber jemand, der 80-90% in irgendeiner, ja, nicht nur in den USA, nur auf Europa setzt oder nur auf Asien setzt, ist meines Erachtens immer eine Spekulation. Und im letzten Jahr ist es besonders offensichtlich gewesen, weil der Euro so aufgewertet hat gegenüber dem Dollar. Das heißt, er hat eine massive Underperformance erzielt. Und von daher, ich halte das für richtig und was Sebastian gesagt hat, ist auch korrekt. Wenn es einen Crack in the Bottle gibt, dann sehen wir es am Anleihemarkt zuerst. Und das kommt nicht irgendwie dann so langsam, gehen die Leute raus. Also das werden wir sehr schnell erkennen unter dem Aspekt. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber ich würde sagen, momentan ist keine Anpassung notwendig.
Aber also ich gebe dir jetzt, euch jetzt, 100.000 Dollar, ich spendiere euch die. Und dann jetzt weiter, also 50% davon in die USA investieren, weil wir haben ja halt einfach die besten Unternehmen der Welt dort und das steigende politische Risiko. Wir konstatieren jetzt einfach, dass das stimmt, wenn man diese Annahme trifft oder diese Aussage trifft, dann wärt ihr trotzdem dabei. Also 50%, Sebastian, ich weiß nicht, wie hoch dein US-Anteil ist.
Ja, 50. 59%.
Auch 50. Okay.
Und es ist ja kein geschlossener Fonds. Wenn du mir jetzt sagst, es bleibt aber 10 Jahre drin. Ja, dann wäre mein Anteil wahrscheinlich geringer. Dann würde ich noch mehr diversifizieren. Aber ich maße mir an und maße mir zu, dass ich sage, wenn der US-Markt einfach eine schlechtere Rendite, jetzt wenn wir jetzt ehrlich, wir investieren ja nicht, weil wir sagen, das finden wir moralisch nicht so gut und deswegen gehen wir woanders hin. Das Geld bekommen ja die Unternehmen, das bekommen ja nicht die Regierung vor Ort. Wir unterstützen ja niemanden aktiv mit unserer Anlage. Dementsprechend, es gibt noch keinen Grund. Ja, insbesondere, wenn du in den großen Trendthemen dieser Zeit investiert sein willst, wo willst du denn dann alternativ hingehen? Da gibt es nicht so viele. Und wenn du dir die Geschwindigkeit in Europa anschaust, dann ist das einfach in vielen Bereichen keine, sag mir mal, KI Europa. Das wird schwierig.
Ja, okay, ja, ist schon verstanden. Aber also das heißt, Jerome Powell müsste erstmal 3 Monate von der Bildfläche verschwinden und dann später als Künstler wieder auftauchen, dass man dann sagen kann, ja, also okay, das politische Risiko in den USA ist gestiegen. Weil ich finde, da wird schon aus Investorensicht ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Also ich glaube, natürlich bringen die Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht aufgrund ihrer Historie der letzten Dekaden da auch erstmal ja sozusagen einen sehr, sehr guten Nimbus mit und die Chinesen eben nicht. Aber hey, wenn man jetzt mal, also ich finde eigentlich, dass wenn man jetzt mal die letzten 18 Monate nimmt und dann vergleicht, was kam da alles für Störfeuer, nur für die freie Marktwirtschaft jetzt aus den USA und ja, was war bei den Chinesen los? Also muss ich sagen, da steht es aber schon sehr, sehr eindeutig, ja, gewinnen das Battle in dem Fall die USA oder verlieren.
Ja, wir Kapitalistenschweine, bekanntermaßen, nehmen ja da gar keine Rücksicht drauf, muss man ja klar sagen. Wir sind ja alle drei in China investiert. Also insofern wäre die Frage eher an einige zu stellen, die sagen, nee, das mache ich nicht. Also es ist super, super schwer. Da müssen wir ein eigenes Thema machen, zu sagen, ich bringe jetzt Moral und meine Aktienanlage. Das bringe ich jetzt mal in einen sauberen Einklang.
Nee, nicht mit Moral. Also ich versuche gar nicht.
Du meinst politische Unwägbarkeit?
Ja, ja, genau.
Ja,
das,
ja,
das Ding. Also das Rechtsrahmen, du hast alles schon angesprochen. Eigentumsrechte, das ist ja die Basis dessen, dass überhaupt so etwas wie freie Marktwirtschaft oder Marktwirtschaft allgemein herrschen kann.
Das, aber weißt du, wisst ihr, warum es immer noch funktioniert? Weil die USA einen knallharten Wirtschaftspragmatismus haben. Und man, wenn es in die eine Richtung geht, immer noch drauf vertrauen konnte, die Unternehmen schaffen es irgendwie, machen ihr Ding. Die Politiker raufen sich auf beiden Seiten zusammen und die Wirtschaft und der Kapitalismus laufen weiter. Und das ist das, woran trotz aller Äußerungen deswegen auch der Markt glaubt und deswegen in meinen Augen auch an Aktienmärkten oder auch bei den Anleihen momentan keine Anzeichen sind. Wenn das aber verloren geht, wenn wirklich die Erkenntnis sich durchsetzen sollte, oh, jetzt bricht's aber wirklich und jetzt ist dieser Pragmatismus weg, weil jetzt kommen dogmatische Ansichten mit rein und Ideologie. Dann kann sich alles ändern. Aber ich glaube, bis dahin ist es einfach, wenn man es knallhart kapitalistisch sieht, ein Schulterzucken und man denkt sich, okay, das ist halt für die Wahlen, das ist halt hier mal ein Versprechen, wahrscheinlich kommt es eh nicht so. Komm, Business as usual, wir machen einfach weiter.
Ja, weitermachen würde ich jetzt auch im Themenkomplex. Ich habe gerade gemerkt, oh, wir haben jetzt hier schon wieder 25 Minuten geredet über das Thema Nummer 1. Jetzt lass uns mal rübergehen zu den Silberaktien. Und Sebastian, da muss ich natürlich dich ansprechen. Warum steigen denn Silberaktien gerade nicht oder nicht so stark, obwohl Silber, wow, was ist denn da eigentlich, also eigentlich müssen wir jede Woche über Silber sprechen. Müsste eigentlich immer das Top-Thema sein, oder?
Zurzeit ist es definitiv das Top-Thema. Also Silber hat ja diese Woche die 90-Dollar-Marke überwunden, knappst da gerade so ein bisschen herum. Und wir dachten ja, das Thema ist ja super spannend, wenn wir mal über die Silberaktien sprechen, weil das ist ja etwas, wenn man Silber mal anguckt. Ich habe hier mal einen Vergleich euch mitgebracht und zwar Mitte November haben wir mit Binary Plus einen Silbermin-ETF gekauft. Der hat Stand jetzt 38% zugelegt. Silber allerdings, beides in Euro gerechnet, fast 70. Also man sieht, die Silberminen sind zwar gestiegen, auch schön gestiegen, aber Silber hat halt noch mehr zugelegt. Und es gibt natürlich einzelne Silberminen, die konnten diese Performance nachvollziehen, teilweise auch hebeln. Wir kaufen ja auch normalerweise Silberminen, weil wir sagen, okay, da ist ein Hebel von 2, 3 oder 4 drauf, je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium hier sich diese Minen und die Projekte befinden. Aber man muss schon sagen, so ein Gesamtkorb, der hat eine Underperformance gebracht gegenüber Silber. Und ich habe das Thema mal mitgebracht, um mit euch zu diskutieren. Ich habe mal ein paar Thesen, also ich würde mal 2, 3 Thesen reinwerfen. Das eine könnte sein, dass die Aktieninvestoren wirklich eine Art Misstrauen haben gegenüber dem aktuellen starken Anstieg und deswegen sind die Minen in dem Basket nicht so stark gelaufen. Also dass man sich da einzelne rausgezogen hat, andere aber nicht und insgesamt, dass da noch einfach eine Skepsis unter den Aktieninvestoren vorherrscht gegenüber den Silberinvestoren. Dann gibt es natürlich auch, könnte sein, eine Kapitalrotation, dass jetzt schon Geld rausgeht aus den Silberminen hin in günstigere Kupferwerte oder auch Uran ist ja auch eine Story. Also es gibt begrenztes Kapital, würde ich sagen, immer noch von Investoren, die in Rohstoffaktien reingehen, die natürlich dann irgendwo Prioritäten setzen müssen. Und da fließt wahrscheinlich nicht so viel gerade in Silber, wie wir gedacht hätten, dass die Outperformance reinkommt. Und was auch interessant ist, obwohl Silber so stark gestiegen ist und einige Minen, also wenn man jetzt die Minenindizes mal mit Silber vergleicht, haben die immer noch extremes Aufholpotenzial, aber trotzdem sehen wir aktuell noch keine M&A-Aktivitäten, also keine Übernahmen. Das macht mich auch ein bisschen skeptisch aktuell, weil man kann ja erwarten, dass ob der hohen Preise eigentlich die Minen richtig gut Geld drucken, aber offenbar finden da noch keine nennenswerten Übernahmeaktivitäten statt. Und das kann auch ein Grund sein für eine Art Zurückhaltung. Also das sind mal so ein paar Erklärversuche, warum wir momentan da ein Hinterherhinken sehen, was aber nicht bedeuten muss, dass es so bleibt. Das heißt, das kann sich auch wieder auflösen und die Minen geben wieder Gas. Habt ihr da Klärideen?
Ist das nicht so, dass dieser Silberpreis, weil ja das schon fahnenstangig anmutet, dass die Silberminen das deswegen nicht nachvollziehen, weil Silberminen-Investoren halt davon ausgehen, okay, das ist nun was Temporäres, das wird erst wieder wegkorrigiert und erst dann, wenn es wegkorrigiert wird und dann wieder vielleicht ein bisschen gemächlicher steigt, dass die Silberminen dann erst anziehen. Also quasi in der nächsten Silberkorrektur werden die Silberminen höchstwahrscheinlich, also ja, da muss man sich eigentlich auf die Watchlist legen eigentlich, oder? Nach der Denke.
Also wenn ich noch kurz mache, ja, das ist ja genau das, was ich gesagt habe, so eine Art Misstrauen. Aber man muss sagen, wenn du 2011 vergleichst und auch mal die relativen Bewertungen, standen die Minen in der Gesamtheit deutlich besser da. Also ist momentan ein bisschen ein spezielles Umfeld. Aber ich lass mal dich, Lars.
Nee, sehr. Das ist genau der Gedanke, den Timo geäußert hat. So sehe ich das auch. Das haben wir ja zu Beginn der Edelmetall-Rallye auch im Goldsektor gesehen.
Ganz kurze Unterbrechung, aber das neue Jahr beginnt ja immer mit guten Vorsätzen. Und einer dieser Vorsätze könnte ja sein, vom Zuhörer zum Abonnenten zu werden. Deswegen lasst auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen ein Abo da, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Folge von By the Dip online stellen, auch mal außerhalb der Reihe, gerade in turbulenten Börsenzeiten. Das war's auch schon mit der Durchsage. Viel Spaß mit der weiteren Folge.
Also Gold ist sehr viel schneller gestiegen als die Minen. Dann sind Goldaktien, haben Goldaktien Gold outperformed. Jetzt momentan laufen sie mehr oder weniger im Gleichschritt, aber Goldaktien laufen immer noch mit einem gewissen Hebel besser, weil der Anstieg in Gold eben nicht so fahnenstangenartig ist. Und ich glaube, genau das ist der Grund. Weil der Markt sich natürlich auch zum Teil... Und wir müssen auch sagen, es gibt hier auch ein paar Warnzeichen. Wir bewusst kein Warnvideo, weil eine Fahnenstange, und das wird immer wieder übersehen, ich bin nett zitiert worden, Lars hat gesagt, Fahnenstangen werden immer abverkauft. Ja, jede wird abverkauft. Nur, was sage ich dann immer hinterher? Ja, und George Soros sagt, zeig mir die Fahnenstange, da will ich dabei sein. Ob sie von hier oder von 105 oder 120 abverkauft wird, das weiß kein Mensch, da hilft dir auch die technische Analyse nicht. Und dementsprechend kann das natürlich alles passieren, nur dass wir eine Korrektur in Silber sehen werden, größer 30% oder sagen wir zwischen 20-30% oder noch ein bisschen mehr im Jahr 2026, das halte ich für äußerst wahrscheinlich. So, und da willst du eben, da bist du in dem Papiermarkt schneller rein und wieder raus. Und was auch so ein bisschen dafür spricht, dass, und nochmal, Silber kann, ich nehme jetzt sogar an, dass sie die $100 einfach mal nehmen wollen, um zu sehen, wie viele Stops da noch im Markt sind. So groß ist der Markt nicht. Also man kann da sehr schön, können wenige Adressen was machen. Also es muss nicht jetzt passieren. Nur ihr seht es ja an allen Stellen, wann immer man über Silber spricht, egal ob bei uns in der Community, ja mit einmal ist es ja, Silber ist fundamental sowas von unterbewertet und viel zu knapp. Also das ist ja, das besteht hier alles noch ganz am Anfang. Sei allen gegönnt und ich würde mich sehr freuen, wenn Silber auf $300 oder $500 steigt. Nur diese Knappheitsstory ist einfach eine, die sich überhaupt nicht untermauern lässt, also der Menge nach. Und ja, das ist schon alles sehr, jo, jetzt geht's aber erst los.
Im Vergleich zu Gold, bitte? Im Vergleich zu Gold ist Silber knapp, so muss man sagen, ne?
Ja, aber das ist halt in der, das klingt immer so, als ob dann keiner mehr produzieren würde und. Also wir haben eine physische Knappheit jetzt, besteht natürlich auch aufgrund dieser spekulativen Nachfrage und weil ETCs ja auch noch physisches kaufen müssen. Also keine Frage, nur das klingt so, wie wir haben für die Entwicklung der KI und der, wir sprechen hier Monate und Jahre lang über Silber. Bei $25 hätte Silber ja dann genauso knapp sein müssen. Das hat ja mit dem Marktpreis dann nicht allzu viel zu tun und irgendwelche geheimen Investoren, die alles aufkaufen. Also sowas kennt man aus der Vergangenheit, wenn man schon länger da ist. Nur, und deswegen das gleiche Fazit, Timo, ich glaube, dass die Fahnenstange abverkauft wird und dass dieser dann aber kaufenswert ist. Und das wäre das Szenario aus den 80er Jahren. Denn normalerweise dauert es dann nicht Monate, sondern Jahre, bis sich das alles wieder neu aufbaut. Wenn Silber jetzt auf $200 steigt, dann revidiere ich das. Aber ansonsten würde ich sagen, gerade bei Minenaktien könnte die nächste Korrektur kaufenswert sein.
Sebastian, kann ich mich voll anschließen.
Sebastian, du hast doch gesagt, du hattest einen Silberminen-ETF. Oder habe ich das eben falsch
gehört? Ja, doch. Hatten wir Mitte November nochmal nachgelegt.
Hast du den gerade noch im Portfolio? Ich suche den gerade. Also welche? Ist das dieser, darf ich sagen?
Das ist der, den wir bei Plus mithaben, die Silver Miners.
Ist das der hier, der 88% gerade vorne ist?
Ja, dann habe ich mich sogar getäuscht in der Performance. Habe ich 40 gesagt?
Ja, genau. 40 Euro war der Kaufpreis.
Ah. Und 40% war der Depotanteil bei Sebastian. Ja, du genau. Den 20% Gold, die mittlerweile wahrscheinlich bei 30% sind.
Das sind sie in der Tat.
Ich ärgere mich gerade, warum ich das nicht mitgemacht habe. Tja. Was hat mich da denn geritten? Hast du mir gar nicht Bescheid gesagt?
Hättest du mal reinschauen sollen in die App.
Ja, hätte ich mal unsere eigene App aufmachen sollen. Ja, stimmt. Ja, gut. Beim nächsten Mal. Also, Korrektur, kaufenswert.
Ja, wir werden jetzt hier wieder Lack kriegen. Immer wenn man sich ein bisschen skeptisch gegenüber Silber zeigt, und ich bin ja immer noch investiert, also langfristig, ich gebe da auch kein Stück ab, aber der Trend ist positiv, aber es gibt in dem Trend halt auch massive Übertreibungen und es wird auch recycelt und es gibt Meldungen der Substitution. Also man kann ja positiv gestimmt sein, aber trotzdem auch mal auf Risiken schauen. Also du fährst ja auch nicht auf der Autobahn mit 200 und sagst, es wird immer gerade ausbleiben und es kommt keine Kurve. Also
ich habe gerade gesehen, um nochmal hier, ich freue mich da über den Siegeszug mehr denn je, wenn ich Unrecht habe. Also ich habe es ja 100-mal gesagt, 50% Silber, 50% Gold habe ich im Jahr 2000 gekauft. Und wer da mal googelt, wird rausfinden, das waren einstellige Kurse. Und ich habe gerade gesehen, dass bei einigen Edelmetallhändlern, das ist ja tatsächlich ein ziemlicher Aufschlag auf den Papierpreis. Also das liegt ja auch an den nicht differenzbesteuerten Münzen, die dann auch nochmal 19% Mehrwertsteuer haben. Also da ist hier gerade über 100 Euro. Insofern, so viele 1000% habe ich auch nicht im Schließfach liegen. Gerne, soll sich doch verdoppeln. Nur zu. Irgendeiner muss es mir natürlich nachher noch abkaufen, aber ich sage dann Bescheid.
Die wichtigste Frage für mich und alle bei The Dip-Zuhörer ist jetzt natürlich, wo ist dein verdammtes Schließfach? Wo ist
in
das?
Wo war das? In Solingen? Nee, wo war das?
In Gelsenkirchen war das.
Gelsenkirchen. Ja, da nicht. Da nicht.
Oder vielleicht hier in München, da reisen wir jetzt mal gedanklich hin, in meine Nachbarschaft. Ich nehme hier nämlich in der Nähe der Königinstraße auf, da sitzt die Allianz und ein paar Sträßchen weiter sitzt auch die Münchner Rück. Die beiden werfen wir jetzt in den Ring und lassen die gegeneinander antreten. Ich sag nochmal ganz kurz etwas dazu, wie wir auf das Thema gekommen sind, weil... Also viele von euch wissen es wahrscheinlich gar nicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Also in unserer App, also eigentlich gibt es den By The Dip Podcast dreimal. Dreimal pro Woche machen wir einen Podcast. Also einmal natürlich diese Hauptausgabe auf allen Podcast-Plattformen, auf YouTube und so weiter. Vielen, vielen Dank, dass so viele immer mit dabei sind jeden Sonntag. Wir freuen uns total, dass das so schön bei euch ankommt, so gut. Und dann haben wir noch in der App jeden Mittwochmorgen einen Podcast um 6. Da nimmt immer einer von uns etwas auf zu einem Thema seiner Wahl. Genau. Ich weiß gar nicht, was war denn in dieser Woche der Podcast? Siehst du, schon wieder drei Wochen nicht aufgemacht, die App. Nein.
So, pass auf, ich hab's schon.
Ja.
Diese Woche war von mir, und zwar, ob man den schlechtesten ETF des letzten Jahres jetzt kaufen sollte.
Ah ja, okay. Und dann haben wir noch in der Plus-Sektion, also wer einfach nochmal ein paar mehr Features und so weiter haben will oder der ein Briefing bekommen möchte, wenn Sebastian halt Silberminen-ETF kauft, dann haben wir also das nochmal mit einem minimalen Preisschild versehen. Ja. Und da gibt es aber neben dem Morning Briefing und neben den neuesten Depot-Transaktionen gibt es da also auch nochmal eine Podcast-Ausgabe. Und da beantworten wir individuell Fragen. Also normalerweise ist das so, dass wir einen Themenkomplex reingeben und dann Fragen einsammeln, die wir dann wirklich individuell beantworten. Also bis zu 20 Stück wirklich namentlich. Also es ist quasi wie so eine eigene Hörerfragenausgabe. Und da habe ich in dieser Woche so ein Ask Me Anything gemacht. Und da sind irgendwie 130 Fragen zusammengekommen. Und da war unter anderem diese Frage mit dabei. Also stehen die Versicherungsaktien jetzt gerade vor einer größeren Korrektur? Und schaut euch mal bitte die Allianz und die Münchner Rück an. Also da erstmal Applaus an unsere Plus-Community, die also diese Frage hier quasi mitgebracht hat. Also bei denen könnt ihr euch bedanken, falls das für euch auch ein Thema ist. So, und jetzt gebe ich weiter, sorry für die lange Vorrede. Zwei deutsche DAX-Titel, zwei deutsche Dividenden-Champions und Allianz oder Münchner Rück. Also ist eine der beiden Aktien überhaupt etwas für euch? Und falls ja, für welche der beiden würdet ihr euch entscheiden?
Also ich habe die langfristigen Dividendendepot. Da geht es, und das ist immer eine wichtige Unterscheidung, es gibt Dividendenstrategien mit reinvestierten Dividenden und. Und all diese Anleger schauen sich immer den Wiltshire-Index an, weil der so wunderschön ist, weil Dividenden natürlich einen wichtigen Beitrag zum Vermögensaufbau leisten. Bei mir geht es aber dann um ein Dividendendepot. Ich kriege ja, bitte Mitleid, keine Stütze hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hallo. Ich kriege keine Frecher, Rente.
Dass du keine
Rente und Stütze sind zwei verschiedene Dinge. Ich weiß das. Für das eine hat man auf jeden Fall lange eingezahlt. Entschuldigung, Gott, oh Gott, oh Gott. Red mich hier um Kopf und Kragen. Und
für das andere hat man Rente lange eingezahlt.
Das wird genauso ein Klassiker wie diese Horrorbiene, die dich letzten Sommer mal angegriffen hat. Ne?
Hornisse. Das Ding war locker 10 Zentimeter groß. Also, passives Einkommen, darum geht es. Das heißt, für mich sind die Ausschüttungen fast noch wichtiger und die Kontinuität der Ausschüttungen als der Kursverlauf. Denn damit ich das passive Einkommen bekomme, verkaufe ich natürlich in der Regel die Aktien nicht oder nur selten. Und da ist die Münchner Rück im Depot. Wenn ich mir allerdings, also sie ist ein bisschen mehr Kontinuität als die Allianz. Man hat früher mal gesagt, bei den Versicherern, bei den Rückversicherern läuft das Ganze noch etwas gemäßigt. Da muss fairerweise sagen, die Allianz hat sich aber auch sehr gut entwickelt, hatte aktuell sogar eine etwas höhere Dividendenrendite. Also beides ist eine gute Wahl. Was vielleicht in der Münchner Rück etwas mehr drin ist, seit 2020 ist sie leicht besser gelaufen als die Allianz, aber wirklich nur ganz leicht. Zuletzt ist die Allianz besser gelaufen. Ich nehme an, dass der zinssensitive Teil in der Münchner Rück etwas höher ist. Sprich, wenn ich davon ausgehe, dass wir auf viele Jahre vor uns blicken, in denen die Zinsen sehr niedrig sind, dann müsste die Allianz etwas besser laufen als die Münchner Rück, die einen beträchtlichen Teil ihres großen Portfolios auch im Anleihemarkt hat. Und wenn die keine Zinsen mehr abwerfen, deswegen sieht man auch, dass Münchner Rück eher ein Wert ist, der deutlich gewonnen hat, in einem positiven Zinsumfeld. Und da die weltweit anlegen, geht es hier nicht nur um den europäischen Anleihemarkt, aber auch dementsprechend schwächer laufen seit einigen Wochen und Monaten, wenn damit gerechnet wird, dass die Zinsen zurückkommen. Beides, aber ansonsten, für mich ist die Münchner Rück einfach die Kontinuität der Kontinuität, wenn es um Dividendenausschüttung geht. Deswegen ist das meine Wahl.
Dann mache ich es kurz und pack noch ein paar Infos dazu, denn meine Wahl ist auch die Münchner Rück. KGV aktuell, also die Münchner Rück ist auch momentan, wo wir drüber sprechen, wirklich interessant bewertet oder sehr gut bewertet. Durchschnitt 10 Jahre bei 20, aktuelles Münchner Rück KGV 10. Zum Vergleich, die Allianz hat ein 10-Jahres-Durchschnitts-KGV von 12, notiert aktuell bei 12,5. Also leicht über Durchschnitt, Münchner Rück deutlich unter Durchschnitt. Und wenn man noch die Performance hernimmt, Lars hat gesagt, seit 2020, wenn man 10 Jahre hernimmt, liegt die Münchner Rück bei 200%, die Allianz bei 150%. Also ich würde mich in dem Falle auch jetzt direkt für die Münchner Rück entscheiden und finde sie auch so im aktuellen Bereich 515, 520. Aus langfristiger Perspektive heraus können wir da auch eine Bodenbildung haben und dann auch ein paar Stücke danach zu kaufen. Finde ich wirklich interessant. Also ich finde sie auch aus Nachkaufidee heraus, die Münchner Rück momentan besser als die Allianz.
Ja, jetzt müsste ich ja eigentlich irgendwie eine Lanze brechen für die Allianz, kann ich aber leider nicht. Denn die Münchner Rück im letzten Jahr ungefähr auf dem Level gekauft, ungefähr 522 Euro oder so. Und das war die zweite Aktie, die ich rein aus Dividendengründen gekauft habe. Und ich bin ja eher eigentlich ein offensiver, also growth-orientierter Investor, aber so jetzt so langsam schon mal ein bisschen was aufzubauen im Dividendenbereich finde ich gut. Und die Münchner Rück ist halt ein überragender Dividendenwert. Viele schauen ja da eigentlich auf die sehr, sehr starke Kursentwicklung der letzten Jahre und denken, ja, das könnte man sofort schreiben, man sollte die Münchner Rück allerdings, denke ich, nicht irgendwie als Wachstumswert oder so verkennen, sondern ich glaube, dass es da sinnvoller ist, einfach Schwächephasen, und ich würde mir durchaus wünschen, dass da jetzt noch eine stärkere Schwächephase kommt, also vielleicht sogar bis 450 Euro, ich weiß, das ist noch eine weite Strecke, aber da würde ich sehr, sehr gerne nochmal nachlegen. Und die haben jetzt einen neuen Chef, der hat sich wohl ja in seinem Antrittsgesuch intern ein bisschen blamiert. Also, ja.
Gleich beliebt gemacht.
Ja, also er hat sich auf jeden Fall nicht als der neue starke Mann präsentiert. Und das ist intern nicht so gut angekommen, wurde auch von der Presse aufgegriffen. Das kann natürlich jetzt kurzfristig auch so ein bisschen aufs Investorensentiment vielleicht draufdrücken, aber nicht. Aber ist aus meiner Sicht jetzt ehrlicherweise erstmal zu vernachlässigen, weil die haben Anfang Dezember einen Capital Markets Day gemacht und da haben sie halt sehr, sehr gute Ziele eigentlich verlautbart, also sehr dividendenfreundliche Ziele, also Aktienrückkaufprogramm plus Dividenden. Da soll bis 2030 eigentlich 80% an die Aktionäre zurückfließen. Also 80% des Gesamtergebnisses soll im Rahmen von Aktienrückkaufprogrammen und mit Dividenden zurückfließen. Und sie wollen pro Jahr 8% im Nettoergebnis wachsen und 8% pro Jahr soll im Schnitt auch die Dividende dann entsprechend mitwachsen. Und ich finde das jetzt ehrlicherweise nicht so übel. Also wenn man sich jetzt, man muss das ja dann auf 10, 15 Jahre plus X denken. Wenn du jetzt dir einen Wert einkaufst mit einer 3,8er Dividendenrendite, dann 10 Jahre weiter denkst, dann hast du höchstwahrscheinlich, also wenn nicht alles irgendwie in die verkehrte Richtung läuft, hast du höchstwahrscheinlich 7 oder 8% Dividende pro Jahr. Oder?
Ganz genau.
Das, so muss man das ja denken.
Was ich noch kurz aufgreifen wollte, weil du gerade gesagt hast, also was ganz Richtiges, ich will es nur noch mal kurz hervorheben, wo du gesagt hast, ich fange jetzt auch mal an mit Dividenden. Und Dividende ist halt nicht unbedingt, ich kaufe mir jetzt einen Wert und habe 3%, sondern gerade die Konsistenz des Dabeibleibens und die Erhöhungen. Und dann werden natürlich in ein paar Jahren die Käufe, die du jetzt tätigst für 4% Dividendenrendite, bei 8 oder 9 sein. Und dann nochmal in 15, 20 Jahren machst du vielleicht 15, 16%. Also das ist ja das Verrückte an der Dividende bei guten Unternehmen, dass du da richtige Cashflows generieren kannst. Aber man muss halt auch mal irgendwann anfangen und der ganzen Sache schon mal seine 20 Jahre geben. Klingt jetzt lang, erfordert Geduld. Aber das ist das, wenn man dann hinterher eine Dividendenmaschine aufbaut und sagt, wow, was da gerade wieder reinkam. Also ich habe jetzt in den ersten paar Handelstagen gestern den Freibetrag schon aufgebraucht von 1.000 Euro. Also wenn man länger Dividenden aufbaut, dann merkt man, wie schnell das geht, was sich da anhäufen kann und wie schnell man Geld wieder zur Verfügung hat für zusätzliche Nachkäufe.
Und das bedeutet nicht, um vielleicht nochmal ein Fazit dran zu machen, dass die Allianz ein schlechtes Unternehmen ist oder ein schlechter Wert, also 4,8% Dividendenrendite, KGV von 13, die steigern auch kontinuierlich Jahr für Jahr die Dividende. Die haben ebenfalls meines Erachtens ein relativ ansehnliches Aktienrückkaufprogramm. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, also die Allianz ist mir da einfach irgendwie näher, ist mir lieber, hat vielleicht auch mehr Strahlkraft nach außen. Und ich glaube sogar, dass die Allianz jetzt kurzfristiger im Kurs vielleicht sogar noch ein bisschen spannender sein könnte, dass die Münchner Rück eher nochmal abgeben wird.
Und lass mich noch hinten dran schließen, weil das einfach zur Wahrheit gehört. Ich werde der Allianz immer dankbar sein. Mein ganzes Leben lang. Ich säße nicht hier, wenn es die Allianz nicht gäbe. Denn als ich Anfang der 90er Tennistraining gegeben habe, gab es 30 Mark die Stunde. Und dann bin ich als Tennistrainer, natürlich stehe ich früh auf, 10:30, 11:30. Dann mache ich mir meine Frosties, dann mache ich mir meinen Kaffee, dann habe ich mir meine Prinz Blends angezündet. So, und dann habe ich Zeitung gelesen, damals noch so. Und dann habe ich gedacht,
Flensburger Tageblatt.
Flensburger Tageblatt habe ich dann gelesen. Und da war so ein Börsenteil und da stand die Allianz an dem Tag 140 Mark, Vortag 140, am nächsten Tag 145. Und da habe ich, cleverle wie ich bin, gedacht, 30 Mark in der Sonne, okay, das ist so schlecht nicht. Aber stell dir mal vor, ich hätte eine entsprechende Anzahl von Allianz-Aktien am Vortag gekauft und am nächsten Tag verkauft. Ja, da kann ich ja, wie viel mal X muss ich davor machen, mal 5 Kursgewinn, D-Mark, dass das noch einträglicher ist als Tennistraining in Süderlügum in der Nähe der dänischen Grenze. Ja, und so bin ich Trader geworden mit dieser ausgiebigen Recherche, wie wohl der Job aussehen könnte. Es ist exakt so gewesen. Das war meine erste Teilnahme.
Und ja, so einfach ist das ja auch als Daytrader. Einfach morgens die Zeitung aufmachen und dann mal gucken, da wo.
Prinz Blends rauchen und weiter geht's.
Die Frosties auflöffeln, ein bisschen was kaufen und dann wieder verkaufen.
Halt gesund.
Ja, genau. Ach, ja, Bitcoin. Wie würden wir Bitcoin denn jetzt traden, um da nochmal zu bleiben? Kann man die überhaupt jetzt schon traden? Also ist jetzt da wirklich schon das große neue Kaufsignal entstanden oder sollte man da lieber nochmal ein bisschen Vorsicht walten lassen?
Also, ja, ich mach's kurz, oder? Soll ich mal, weil ich habe meine Redezeit ja eben für weniger seriöse Themen verbraucht. Das ist für mich ganz einfach. Noch ist das eine Rallye in einer Konsolidierung. Und das sind exakt die Marken, die wir hier zuletzt, glaube ich, auch angesprochen haben. Auf jeden Fall im letzten, vorletzten Update in der Community. Die 96.000 US-Dollar sind ein Widerstand. Da müssen wir rüber, sonst ist ja klar, um die 102.000 zu testen. Wenn wir per Wochenschlusskurs über 102.000 US-Dollar ansteigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht sehr, sehr hoch, dass es weitergeht auf der Oberseite. Bis dahin ist es aber eben nur eine Erholung in der Korrektur. Und ich habe hier auch keinen Favoriten. Also für mich ist das ist tatsächlich eine 50-50-Situation, ob wir nochmal tiefere Kurse sehen oder ob es sich dann deutlich über 102.000 US-Dollar bewegt. Habe ich einfach keinen Favoriten, weil Bitcoin dafür in einer Marktphase, wo es das nicht hätte tun sollen, zu stark underperformt. Ich halte allerdings meine Kursziele, Allzeithochs für dieses Jahr weiter aufrecht. Nur, ob nach weiterer Korrektur oder nicht, weiß ich nicht.
Also ich bin positiver gestimmt als du, Lars. Ich sehe die Marken genauso. 95.000, 96.000 hatten wir diese Woche überwunden, hatten Schlusskurs drüber, sind jetzt zur Aufnahme gerade wieder so 95,6. Also es wird gekämpft um diesen ehemaligen Widerstand, wird er vielleicht eine Unterstützung. Was mich positiv stimmt, ist jetzt die langgezogene Konsolidierung, die wir hatten. Was mich auch positiv stimmt, ist, wir haben, du nennst es Underperformance zu Gold, was absolut richtig ist, aber ich nenne es jetzt für die Zukunft eher Aufholpotenzial. Also dieser Debasement-Trade, diese Flucht in Gold und Silber, gerade der Angriff auf die Fed, das hat in meinen Augen Potenzial, das auch Bitcoin wieder zum Leben erweckt. Und wir haben diese Woche seit Dienstag gesehen, deutliche Zuflüsse in die Bitcoin-ETFs. Das heißt, es ist mit Kapital auch entsprechend untermauert. Und wenn man mal so auf Statistiken schaut, ich bin ja großer Fan von Incrementum, die sind Vermögensverwalter aus Liechtenstein, die haben den Bitcoin-Kompass. Wenn du da mal guckst, so auf den monatlich veröffentlichten Fear and Greed-Index, ist die Stimmung halt echt schlecht. Also Bitcoin haben viele die Schnauze voll, weil, wenn man mal die letzten 12 Monate hernimmt, 91% aller Kaufzeitpunkte in diesem Zeitraum sind jetzt immer noch im Minus. Also von daher muss man sagen, schlechte Stimmung unterlegt mit Flows in die ETF, also Kapitalzuflüssen, und jetzt einem Schlusskurs über 95.000, im besten Falle noch Sonntag und Mitternacht einen Wochenschlusskurs drüber, stimmt mich positiv, aber Gefahr ist noch nicht 100% gebannt. Also kann es sein, wir fallen wieder in die Konsolidierung zurück und auf der Unterseite, ja, wenn wir die Tiefs rausnehmen, dann müssen wir sowieso nochmal ein Update hier geben. Aber ich bin, ja, die Anwälte würden sagen, verhalten optimistisch. Also
würdet ihr tatsächlich die letzten, also wenn wir die Tiefs rausnehmen, also meint ihr dann auch, also so diese 83.000 Dollar, wo es mal ein bisschen sogar drunter reingespiked ist, oder würdet ihr sagen, die 86.000 Dollar auf Wochenbasis, 86,7, um genau zu sein, die müssten halten? Könnt ihr da vielleicht mal ganz kurz mit draufschauen? Oder ich weiß nicht.
Also ich, Lars, ich, für mich wäre das jetzt sogar schon negativ, wenn Bitcoin unter 89.000 Dollar rutschen sollte. Dann, ob wir dann in Höhe der vorherigen Tiefs Stopp machen oder ob wir noch bis 76.000 Dollar fallen. Ich habe da keine Präferenz. Aber du willst, wenn dann langsam das spekulative Kapital wieder so ein bisschen Hoffnung schöpft, willst du keine ganz großen Schwächephasen sehen. Von daher, ja, ich stimme auch Sebastian, wie gesagt, vollkommen zu, mittelfristig. Das ist auch der Inhalt im Übrigen eines Beitrags oder eines Videos von mir gewesen, dass ich gesagt habe, wenn wir in diesem Jahr, und ich glaube ja daran, dass wir die Debasement Trade, deswegen bin ich auch nicht bärisch für Edelmetalle, der wird eher noch stärker. Wie denn sonst, wenn du hier 500 Milliarden mehr Militär, hier 1000 Milliarden und. Also es geht gar nicht anders. Fiat-Geld muss entwerten. Wenn Bitcoin darauf dieses Jahr nicht reagiert, dann ist hier etwas verkehrt. Aber da sind wir noch lange nicht.
Und warum ist, wie heißen sie, Metaplanet schon so krass angestiegen, aber dafür hat sich bei der Strategy eigentlich noch nicht, aber ich finde die Strategy jetzt mal ganz ernsthaft, das sieht schon echt interessant aus, also jetzt so nur für meine laienhaften Augen, und ich muss eine Brille tragen, also insofern will ich das jetzt irgendwie,
aber was ich find's echt spannend. Angeht, würde ich dann immer lieber einen gehebelten Bitcoin nehmen. Und das Unternehmensrisiko einfach raus.
Ja, ja, das,
also das ist ja meine alte Leier.
Ja. Hast du ja schon mal ausgeführt vor 2 Wochen oder so. Genau. Ja. Na gut, dann vertiefen wir das jetzt auch nicht weiter. Lass uns mal rüber zum nächsten Thema. Ja, die Berichtssaison, die ist gestartet. Also die Banken haben veröffentlicht. JP Morgan hat ein relativ schwaches Quartal veröffentlicht, was BlackRock und Goldman und so weiter gemacht haben. Also Sebastian, auf Goldman hast du mit Sicherheit geschaut. Aber wir lass uns mal so reinstarten. Was ist uns da über den Weg gelaufen, was uns tatsächlich auch überrascht hat?
Soll ich beginnen?
Ja, gerne.
Ich werf mal zwei Impulse rein. Also ich habe auf alle geguckt und bei Goldman, aber ich habe es jetzt nicht gebracht wegen meiner Goldman-Affinität, sondern Goldman hat ja wieder Rekordergebnisse im Aktientrading und auch bei Fixed Income, also bei Anleihen, bei Rohstoffen und Währungen. Und so wie es aktuell aussieht und was man generell über die Aussagen der Banken-CEOs rauslesen kann, ist, dass viele sehr, sehr positiv sind, dass dieses Jahr eine perfekte Trading-Umgebung geben wird und dass die Banken mit ihren Handelsabteilungen noch viel mehr Geld in diesem Umfeld verdienen werden können. Das fand ich interessant. Und die zweite Sache ist BlackRock. BlackRock hat ja, also wächst ja wie verrückt, was das verwaltete Vermögen angeht. 14 Billionen Dollar aktuell, also allein im letzten, was das letzte Quartal, 342 Milliarden Dollar nochmal dazugekommen. Und Larry Fink hat gesagt, weltweit wollen die Kunden noch viel mehr Geschäft mit BlackRock machen. Also das ist ein Gigant, der unaufhaltsam wächst und der sich auch bei mir im Depot befindet. Also da muss ich sagen, das hat mich überrascht, dass BlackRock immer noch mehr Geschäftsbereiche findet, wo sie wachsen können und dass die Banken massiv dieses Jahr auf Trading setzen und auf gesteigerte IPO-Aktivität in Europa.
Okay, wow. Lars, was hast du?
Also die Nachrichten an Einzelaktien, die mich wirklich interessieren, die kommen erst noch. Ich glaube schon, dass die ganze Welt drauf schaut. Was rund um Data Center und KI jetzt verdient wird. Von daher, ich mache es auch kurz. Der Bankensektor, extrem starke Ergebnisse. Also JP Morgan musste ja eine Abschreibung machen, glaube ich, wegen dieses Apple-Geschäfts. Aber das Kerngeschäft war sehr stark. Morgan Stanley ist jetzt gerade nochmal gekommen, ist gestern ja fast 6% gestiegen. Extrem starke Quartalsergebnisse und zwar durchweg, durch alle Bereiche hindurch. Also das Investmentbanking plus 47%, zwar auf kleinerem Niveau als JP Morgan, aber alle Banken sind auf kleinerem Niveau als JP Morgan. Auch Goldman Sachs, Sebastian. Und
dafür sind sie wendiger und agiler.
Ja, und so findig. Denen fällt immer was ein, was sie machen können. Also kurzum, es gibt keine schwachen Aktienmärkte. Es gibt auch keine Rezession, wenn Banken stark sind. Das ist der Indikator schlechthin. Das ist auch nicht neu, aber es ist bei all denen, die immer sagen, ja, das ist irgendwie eine Bubble oder so. Hier platzt nichts und hier bricht auch nichts urplötzlich um 30% ein, solange Banken so stark sind. Und im Übrigen, die europäischen sind auch stark. Daher, ja, das ist ein eher trendbestätigendes Signal, was wir hier sehen.
Also für mich war die große Überraschung bei BlackRock, dass sie halt sagen, ja klar, also Kerngeschäft, alles was wir jetzt aufgebaut haben, ist super, aber das ganz große, die ganz großen Wachstumsfelder, also wenn man diesen Bericht mal so komplett liest, dann ist das halt in dem Bereich der Private Markets. Und das bringt mich dazu zu sagen, dass also ich für mich jetzt immer mehr auch tatsächlich damit liebäugel, da irgendwie auch die, also ich habe mich jetzt sehr lange auch intensiv mit Private Markets beschäftigt. Ich hatte das ehrlicherweise ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm. Es war ja auch nicht investierbar letztendlich, aber ich glaube, dass halt diese Skepsis, die unter vielen Privatanlegern und wahrscheinlich auch zu Recht gegenüber Private Markets herrscht, dass man das vielleicht tatsächlich einfach auch mal ein bisschen aufgeben muss, wenn also einfach so ein Gigant wie BlackRock sagt, ja okay, also das ist wirklich das nächste große Ding. Also sie sagen jetzt nicht, das ist sozusagen unsere nächste ETF-Sparte und damit werden wir jetzt nochmal unser Asset Under Management verdoppeln, aber sie legen da schon sehr großen Wert drauf und ehrlicherweise, wenn solche Player, und ich weiß auch, dass JP Morgan da einiges in der Pipeline hat, aus Quellen, wenn solche Player das für sich sehen und ja, wahrscheinlich sehen sie da auch etwas größere Margen und bessere Verdienstmöglichkeiten, aber wenn die das auf die Agenda packen, dann sollte man das vielleicht nicht unbedingt wegwischen und komplett negieren. Also das ist so mein Key Takeaway. Aber wie gesagt, kann man sich auch gerne dran reiben, aber halt, ich fand das nur echt überraschend, dass sie das relativ, also eigentlich immer offensiver in ihren Quartalsbericht mit reinschreiben. Und ja, das ist
vielleicht können wir an der Stelle, wir können ja nie ganz aktuell sein, weil wir die Aufnahme halt nicht morgens, sonntags morgens, um nicht, dass wir auf Ideen kommen hier, sonntags morgens um 5 aufnehmen, sondern freitags. Niemals. Aber wir können vielleicht noch mit reinnehmen. Ihr erinnert euch an alle unseren Grund, wir waren ja alle bullish, 2,26 für Novo Nordisk, die sind heute 5% im Plus, weil sich genau aus dem Grund, den wir hier übrigens genannt haben, dass sie ja bereits mit dem Tabletten beginnen können und für den großen Wettbewerber Eli Lilly verzögert sich die Zulassung und zwar wahrscheinlich um viele Monate, weil die nächste Anhörung erst am 10. April sein wird. Die Entscheidung. Das heißt also, in den nächsten 4 Monaten ist erstmal sturmfreie Bude, also freie Bahn für Novo Nordisk. Einfach nur noch mal als kleiner, wer es bis dahin nicht mitbekommen hat, es gab einen Grund dafür, dass die Aktie so gut zuletzt performt hat. Nicht
können wir ja gleich bei Hims und Hers noch mal vertiefen.
Oh ja, da schauen wir noch mal drauf. Vorbörsliche Kurse haben wir ja schon.
Aber jetzt machen wir erstmal Zalando, denn das ist die Frage von der Bärbel. Wird Zalando zum KI-Gewinner, zum KI-Verlierer? Zalando, wenn ich mich dunkel erinnere, dann war das, glaube ich, mein Top-Pick vom DAX aus dem Jahr 2024. Und ich glaube, damit bin ich zumindest mal in diesem Jahr gar nicht so schlecht gelaufen. Aber Gott sei Dank war das nicht mein Top-Pick im Jahr 2025, weil da haben sie ja schon wieder einiges abgegeben. Ich habe sie ehrlicherweise so ein bisschen danach aus dem Blickfeld verloren. Jetzt gerade schicken sie sich aber an, also von so 22 Euro, also ja, kann man da schon von einer abgeschlossenen Bodenbildung sprechen? Also jetzt aktuell seit November wieder ein Mini-Aufwärtstrend etabliert, ist wahrscheinlich noch nicht ganz aus dem Schneider, wenn man da jetzt also das Jahr 2025 noch im Blickfeld halt vorher hat, von 40 Euro auf 22 Euro wieder runter, das ist schon massiv. Und aber die Frage ist, KI-Gewinner oder KI-Verlierer? Sebastian, du hast dich ein bisschen intensiver mit denen auseinandergesetzt.
Ja, ich habe es immer rausgefischt, weil ich fand es mal wieder spannend, mich mit Zalando zu beschäftigen. Wir hatten dazu auch die Woche in der App noch ein Posting. Ich dachte mir, ich bring's mal mit, weil wir es als Hörerfrage hatten, kam immer mal wieder. Und wenn wir schon bei Charttechnik sind, also da ist eine Abwärtstrendlinie so seit Februar 2025, das hat Zalando jetzt geschafft auszubrechen. Das ist schon mal interessant, möglicherweise für perspektivisch mal eine taktische Position. Aber ich finde gerade auch die KI-Fantasie bei Zalando ist, sagen wir so, es ist eine Medaille, wo wir jetzt gucken, auf welche Seite die Münze oder die Medaille wirklich fällt. Weil positiv kann man anbringen, Zalando hat etwa 60 Millionen Kunden oder 60 Millionen Menschen, die mindestens einmal bestellt haben pro Jahr bei Zalando. Das heißt, man hat eine enorme Menge an Daten über diese Kunden, wahrscheinlich die größte, sage ich jetzt einfach mal, Modedatenbank in Europa. Damit kannst du natürlich KI-Modelle füttern, damit kannst du natürlich an deine Kunden rantreten, damit kannst du versuchen, denen noch mehr zu verkaufen, indem du noch besser auf sie eingehen kannst. Das andere ist allerdings, wir gehen ja auch in Richtung Agentic AI, das heißt, dass KI mit sogenannten KI-Agenten Aufgaben übernimmt und dass man zukünftig einfach sagt, pass mal auf, Chatty, bestell mir einfach mal eine Jeans und ein weißes T-Shirt und dann wird natürlich die KI nicht durch Google gehen und alle möglichen Seiten durchcrawlen, sondern dann werden die natürlich oder wird die KI zu einer bevorzugten Seite gehen, wo sie am besten denkt, dass das am besten das ist, was für mich passen könnte, was meinen Geschmack trifft. Und da muss natürlich jetzt Zalando gucken, dass sie da die bevorzugte Seite der KI werden. Weil wenn sie es nicht werden, dann werden sie in meinen Augen auch einiges am Bestellvolumen verlieren. Also ich finde so, das ist wie gesagt eine Münze und jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung kippt die Münze. Ich sehe da aber durchaus Chancen. Aber wo Chancen sind, sind auch Risiken. Das heißt, man muss jetzt gucken, ob Zalando sich da entsprechend positioniert mit eigenen KI-Modellen und die Daten aufbereitet und natürlich auch entsprechend immer die erste bevorzugte Webseite ist für KI-Agenten, dass man direkt bei Zalando bestellt und halt nicht sonst wo. Also bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich bin auch nicht investiert, charttechnisch, aber finde ich sie jetzt gar nicht mal so uninteressant, weil wir, wie gesagt, den Ausbruch hatten aus der Abwärtstrendlinie.
Sebastian, würdest du das dann tatsächlich so machen, dass du das in Chatty reingibst? Hey, ich brauche eine Jeans, stell mir mal eine. Jetzt mal ganz ernsthaft. Also
ich sage es meiner Freundin, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Aber ja, ich bestelle nicht. Ich Ja, ich würde es machen. Wäre ich jetzt Single, würde ich wahrscheinlich sagen, bestell mir das mal. Also ich bin da relativ pragmatisch. Ich meine, du sagst auch nicht irgendwas, du sagst ja, ich will den Stil, ich will Baumwolle, ich will dies, ich will Leinen. Ja, warum nicht? Also das, ich glaube auch, das kommt.
Also, aber ich glaube, dass das noch weit entfernt ist. Also das.
Das würde ich jetzt bezweifeln. Ich sage jetzt mal 2-3 Jahre.
Progressiver als ich. Ja, ja, also ein paar Jahre dauert es definitiv. Vielleicht bist du tatsächlich progressiver als ich. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, ob wir jetzt ChatGPT dann tatsächlich auch gerne über Voice steuern würden oder lieber über Schrift und so, waren da auch schon unterschiedliche Auffassungen. Und ich glaube, dass der Mensch eigentlich ein Gewohnheitstier ist und dass nur, weil diese Large Language Models jetzt alle irgendwie da sind, dass jetzt nicht irgendwie jeder dann sagt, also für jeden einzelnen kleinen Alltagspups irgendwie, den ich machen muss, schalte ich jetzt Large Language Model ein. Wenn ich jetzt im Job ein Paper kriege, 20 Seiten, keine Zeit habe, das zu lesen, dann klar, rein damit, prompt Key Takeaways mal zusammenfassen. Aber dass das jetzt also für eine Bestellung bei Jeans, wo ja auch mein eigener Geschmack, mein eigenes Auge irgendwie mit ist, da glaube ich, würde ich nicht einem Algorithmus die Entscheidung überlassen.
Du kannst ihn ja prompten. Also du kannst ihm ja genau sagen, was du willst. Und also nenn's nicht KI, nenn's Concierge Service, wie die Luxushotels. Also das ist bestimmt irgendwo eine Präferenzsache, aber ich bin mir sicher, dass das verstärkt kommen wird.
Mhm. Lars. Okay, Lars, nehmen wir dich mal mit rein.
Ich bin, überrascht gewesen, dass Sebastian die zuerst mitgebracht hat. Dann habe ich mir angesehen, also theoretisch, if then, ist Zalando ein totaler KI-Gewinner. Wenn man sich die beiden großen Punkte anschaut, die Zalandos Ergebnisse regelmäßig beeinflussen, dann ist das die Retourenquote und Logistik. Und wenn musst jetzt nicht mal ein besonders cleverer Prompter zu sein, um rauszubekommen, gerade Logistik kann KI enorm helfen. Und wenn es dir gelingt, diese Retourenquote, und das betrifft ein bisschen das Thema, was ihr gerade angesprochen habt, deutlich zu senken, ja, dann wäre das das könnte ein echter Gamechanger sein, denn da entstehen die großen Kosten und wenn da nur eine Verbesserung um 20 oder 30%, würde Zalando eine ganz andere Bewertung zugestehen. Das Problem ist meines Erachtens, Zalando hat natürlich diese Möglichkeiten nicht allein, alle anderen auch, und dass die Welt jetzt komplett auf Fashion geht, das heißt, es ist ein Verdrängungswettbewerb. Der Verdrängungswettbewerb ist, auch wenn ich das persönlich schade finde, mir wäre es lieber, es gäbe diese Shein und so weiter nicht, aber es gibt sie und dieser Wettbewerb besteht auch wenn es nicht genau die gleiche Zielgruppe ist, aber nach unten hin vermutlich schon. Deswegen, wenn man das sieht, wenn man sieht, durch KI verbessert sich das Quartalsergebnis, dann wäre Zalando eindeutig auf dem richtigen Weg. Dann könnte das eine Aktie sein, die total spannend ist. Und dann könnte so ein Re-Rating auch richtig, richtig schnell stattfinden. Aber das hätte ich gern erst in Form von Quartalsergebnissen gesehen.
Und was wäre da die passende KPI? Ja klar, die Marge, ne? Also das wäre wahrscheinlich...
Auf jeden Fall. Und du kannst natürlich auch gucken, wie schnell das veröffentlichen sie, glaube ich, mit ihren Inventory, also Lagerumschlag, wie sich der verändert. Weil da ist ja ein Großteil des Working Capitals ist ja genau darin. Und das ist eben für so eine Firma ein enormes Problem. Also sowas wie Corona zum Beispiel für große Läden, die dann Filialen beliefern. Und mit einem Mal haben sie das alles in ihrem Lager. Die Aktien haben teilweise 70-80% verloren. Und auf der anderen Seite haben das die Online-Retail-Geschäfte. Die haben genau diese 70-80% gewonnen, weil sie eben nicht aus dem eigenen Lager heraus bestellen mussten. Das heißt also, Lagerhaltung, wie viel kaufe ich jetzt, wie viel muss ich vorhalten, ist für diese Läden ganz entscheidend. Und ich glaube, diese Kennzahl veröffentlichen sie auch.
Hm. Ja, interessant. Danke für die Einordnung. Ja, Sebastian, kannst du da mit dem Urteil mitgehen? Also ist jetzt eher so ein Mixed-Fazit, würde ich sagen. Also so, kann man mal machen, kann man mal hinschauen, auf die Liste nehmen, aber vielleicht noch nicht so der... Drängt einen jetzt nicht direkt rein in den Wert?
Also langfristig drängt es mich jetzt definitiv nicht in die Aktie, aber taktisch finde ich es aktuell spannend. Und da muss ich auch sagen, bin ich immer dankbar für die Hörerfragen, weil das mich auch zwingt, Werte anzugucken, wo ich sage, ich hätte so gesagt, warum soll ich mir jetzt Zalando angucken? Also ganz ehrlich, aber das erweitert natürlich auch den Horizont. Deswegen, ich würde sagen, das Fazit ist gemischt, aber wenn der Kurs jetzt anzieht, wenn ein paar Bedingungen erfüllt sind, warum nicht in die Aktie mal reingehen? Also ganz klar.
Ja, schrei vor Glück.
Oder schick's zurück.
Schrei vor Glück oder schick's zurück. Ah, das musst du dir Lizenz drauf auf den Slogan. Hims and Hers, wie sieht's denn da aus? By the Dip? Fragezeichen.
Wenn du es kurz machst, ich wollte es noch kürzer machen, dann mach du kurz. Mal sehen, wer kürzer ist.
Also das Ding fällt erstmal wie ein Stein. Ich würde da jetzt nicht in fallendes Messer greifen. Ich spreche jetzt auch aus Perspektive des taktischen Investors. Langfristig interessiert mich die Aktie jetzt wirklich nicht. Die hatten ihren Hype halt durch die Abnehmthematik in USA und Novo Nordisk hat nicht genug Spritzen geliefert und dann konnte natürlich Hims & Hers mit einer Ausnahmeregelung nachproduzieren. Diese Regelung ist letztes Jahr im Februar gefallen. Da hat die FDA, also die Gesundheitsbehörde, gesagt, okay, es gibt keinen Engpass mehr. Jetzt sind sie da mehr oder weniger aus dem Geschäft raus. Was sie jetzt machen, ist, die Abnehmpillen zu verkaufen. Da konkurrieren sie aber Stand jetzt massiv mit Amazon, weil die richtig krassen Preiswettkampf hier eröffnet haben. Also von daher, ich finde den Wert, ich habe den noch nie spannend gefunden und noch nie wirklich gemocht. Aber selbst wenn ich jetzt mal alles Fundamentale ausblende und die Charttechnik angucke, auch dann kann ich nicht wirklich was abgewinnen.
Es spricht für Sebastian, dass die sind, glaube ich, mal gestartet, nicht über die Abnehmprodukte, sondern um Produkte, bei denen du in der Apotheke oder am Supermarkt vorne vielleicht sagst, haben sie was gegen meine Potenzschwierigkeiten? also die haben ja die Haare, das schneiden wir raus, weil ich da sonst in der Familie richtig Lack bekomme. Aber so richtig Lack. Ich zitiere hier eine Supermarktwerbung und nicht mein eigenes Gedankengut. So, also so Haarmittel und Potenzmittel hatten sie und was. Und Gewichtsmittel, als ob es das gäbe. Also, ihr wisst schon, zum Abnehmen, das kam erst später dazu und hat denn tatsächlich ja teilweise die Quartalszahlen dominiert. Ich glaube ehrlicherweise grundsätzlich, dass das ein total zukunftsfähiges und tragfähiges Geschäftskonzept ist. Und daher nur das Problem ist, Hims & Hers sind nicht die einzigen, die auf diese Idee gekommen sind. Und ich glaube, dass der Wettbewerb hier eher noch zunehmen wird. Wenn die Quartalszahlen stimmen, auch da, ich bin ja sonst gerne mal auf der technischen Seite dabei, finde aber grundsätzlich mal, dass die Aktie auf diesem Niveau zu teuer ist. Also ungefähr 30-40% tiefer passt meines Erachtens die Bewertung in etwa zu dem aktuellen Wachstum. Hier wäre es mir unter fundamentalen Aspekten schlicht zu teuer.
Also ein Forward-KGV von 50 für ein Wachstum 2025 sollen sie ungefähr, das ist hier noch nicht raus, 120, jetzt wirklich nur 120 Millionen verdient haben? Kann das sein? Ja, sie sind ja nur 7 Milliarden wert, ne? 120 Millionen, okay, das ist schon wenig. Und in diesem Jahr sollen es voraussichtlich 147 Millionen sein. Widersprecht mir, wenn ich...
Ist richtig, stimmt. Ne? 2,7 Milliarden
genau. Umsatz und... genau, also so wie ich das jetzt hier sehe, also das ist schon,
Was du halt auch sehen musst, sind die totalen Werbeausgaben. Also du musst du versendest ja Produkte, weil Leute die nicht in der Apotheke kaufen wollen. Das heißt, du musst ständig Werbung schalten, um neue Konsumenten zu bekommen und kämpfst gegen Amazon, für die das einfach so ein Nebenkriegsschauplatz ist. Die interessiert das nicht. Die sagen, die bauen da eine Marke auf, dass du perspektivisch die ganzen Arzneimittel und Medikamente bei Amazon bestellst. Aber ob die da eine Milliarde verbrennen oder eineinhalb oder eine halbe Milliarde, läuft halt einfach mit im großen Ding. Also da kannst du dich als kleiner Wettbewerber schnell aufreiben an so einem Konzern. Deswegen bin ich ja immer sehr, sehr vorsichtig, wenn Unternehmen, die klein sind, mit Amazon konkurrieren. Also weil für die ist das einfach das läuft mit halt.
Es gab doch mal auch Shop-Apotheke, ne? Okay, die heißen jetzt Redcare Pharmacy, wenn ich das jetzt richtig sehe.
Das ist der Besitzer.
Ah ja, guck mal. Die sollen zum Beispiel, also die haben ja einen Verlust gemacht 2025 und die sollen jetzt
warte, bis Amazon das alles verkauft. Dann drückst du auf deine App und bestellst du das Zeug gleich mit. Ja, also Tennissocken und noch dein Voltaren.
Ich hatte auch schon den Namen Amazon Adult, aber ich glaube, da würde man auf andere Inhalte schließen. Aber nicht auf... Ja, ich habe heute nicht meinen kreativen Tag.
Obwohl, ich fand den Spruch,
rausgeschnitten ist, um meine berufliche Zukunft nicht zu gefährden.
Also ich bin ja ein schlichtes Gemüt, also trifft genau meinen Humor.
Ja, wir machen einfach einen Piep drüber. Ihr wisst ja, was da war.
Ja, genau. Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich zu. Das wird das, was am meisten kommentiert wird, was hat Lars Eriksen da gesagt? Das
Piep, habe ich gesagt.
Das ist das, was da. Ich bin mal gespannt, was da jetzt alles so kommt in der Kommentarspalte auf YouTube. Da wird jetzt gemutmaßt, da geht's jetzt los. Und ja, insofern lasst eurer Kreativität freien Lauf. Lars schämt sich ein bisschen dafür, was er hier vorhin rausgelassen hat. Und ich hoffe, Sebastian auch, für das, was er ebenfalls hier die ganzen 70 Minuten verpasst hat.
Seit heute Morgen um 8.
Nee, und Spaß beiseite. War eine schöne Ausgabe. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Lars. Danke, Sebastian. Und bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Bis dann.